Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass das gerade passiert, weil es ist etwas, das habe ich schon sehr lange im Kopf, Henning, und zwar ist es ein Podcast mit dir. Und ich würde sagen, oh ja, ich sehne mich nach diesem Podcast schon seit echt mehreren Monaten, muss ich schon zugeben. Damit herzlich willkommen zum neuen League United Podcast. Und heute erstmalig in der Kombination mit mir, Patrick, und mir gegenüber sitzt der Henrik. Und ich freue mich schon richtig auf diese Folge, weil auf die habe ich mich voll gefreut.
Ja, dann herzlich willkommen. Umso schöner, dass wir jetzt hier sitzen. Umso mehr tut es mir leid, dass ich mal wieder etwas zu spät gekommen bin. Patrick, weißt du, wieso ich zu spät gekommen bin?
Natürlich nicht.
Schau, ich wollte noch eine schöne Instagram-Story machen mit ein paar Seifenblasen. Und ich habe meine Seifenblasen nicht gefunden. Die habe ich irgendwo in Kenia anscheinend verloren. Und dann habe ich meiner Freundin Lina vom Schreibtisch dieses Paar Seifenblasen stibitzt. Die haben aber leider nicht mehr so gut funktioniert. Also diese Lösung, die war so ganz bläsrig. Da konnte man gar nicht reinpusten, dass nichts Schönes passiert. Weißt du, was ich dann gemacht habe?
Spülmittel ins Wasser hineingetan.
Nein, natürlich nicht. Ich habe diesen halben Liter Seifenblasenlösung, den ich von Penny zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, benutzt, um es aufzufüllen. Was normale Menschen halt tun, wenn ihre Seifenblasen leer sind.
Und nun starten wir mit unserem Podcast 1,5 Stunden.
So nämlich.
Aber ist gar kein Stress, weil ich warte echt schon seit mehreren Monaten auf diese Podcast-Folge. Worum geht's heute? Ich möchte ein bisschen ausholen. Wir haben uns kennengelernt und ich kann mich noch genau erinnern, so der erste Kontakt war damals irgendwie in Dänemark. Davor haben wir dich nur über Instagram gesehen. Stimmt. Da war so ein witziges Kerlchen. Und wir hatten in Dänemark Kitecamp und du hast dich auf der Couch hinplatziert während dem Camp und ich hatte gar keine Minute eigentlich mit dir verbracht, so quasi das Bewerbungsgespräch damals habe ich gar nicht wahrgenommen. Und da geht man ja immer so von Stärken und Schwächen aus und was ist deine Superkraft, wie man es jetzt so macht. Und ich habe deine Superkraft erst viel später mitbekommen, gar nicht entdeckt, sondern mitbekommen. Und das ist voll, ich komme bei dir vor, wenn du etwas erklärst, erzählst, jemandem etwas beibringst, komme ich dir vor wie bei der Sendung mit der Maus. Schwierige Dinge extrem runterbrechen, so dass sie wahnsinnig leicht verständlich sind. Und das ist etwas, was du kannst. Und da habe ich schon richtig viele Momente gehabt, wo ich mich innerlich extremst gefreut habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich das auch teilen oder andere teilhaben lassen, die jetzt vielleicht nicht auf ein Kitecamp unbedingt immer mit dabei fahren oder da gibt es jetzt auch nicht Coaches weiter etc. Und deswegen ist diese Folge jetzt, ich stelle dir einfach Fragen, die viele Leute, die sich mit dem Kiten beschäftigen, interessieren könnten und du beantwortest sie, wie du es halt immer tust.
Ich habe schon die Sendung mit der Maus-Melodie im Kopf. Los geht's, starten wir. Ich war noch nie so bereit.
Ist es für dich so wie eine Prüfungssituation, oder?
Extremst.
Leicht nervös. Ich möchte mir so bildlich stelle ich mir deinen Kopf vor, was sich da oben alles abspielt, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie diese Feuerwerke da oben dann so geordnet unten aus dem Mund herauskommen.
Im Moment spielt sich noch gar nichts ab und das ist nämlich immer das Aufregende. Ich bin gespannt.
Okay, pass auf, Henrik. Beim Kiten, was ich zum Beispiel nicht verstehe, Es gibt, jetzt hat man so diese Big Air-Richtung und es gibt unterschiedliche Kites und in einem Jahr fährt dann Andrea Principi mit einem 3-Strut-Kite und im nächsten Jahr fährt er dann bei seinem Red Bull King of the Air mit einem 5-Strut-Kite etc. etc. Und beides hat seine Berechtigung, aber mich interessiert, was ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen 3-Strutter und 5-Strutter? Was sollte ich mir zulegen, genau?
Okay, wir fangen mal an, was der technische Unterschied ist und dann können wir einen kurzen einminütigen Exkurs machen, warum der denn dauernd seine Kites tauscht oder auch alle anderen oder du und ich auch. Wir haben uns das ja auch schon ein paar Mal gedacht, dass wir mal tauschen sollten. Schau, es ist ja so, unser Kite, der ist aufgepumpt, also der hält seine Stabilität nicht einfach so, sonst würde der da rumfliegen wie so eine nasse Ikea-Tüte, sondern der hat ja so ein Airframe, also der hat eine Tube. Und da sind so Struts dran, ne? Die Tube, die ist dann vorne dran, die geht einmal über die gesamte Spannweite vom Kite und die hat dann auch schon so eine Form, die dann zum Tuch passt und dadurch kriegt er so seine Form. Und dann ist das aber so, dann hängt da hinten einfach das Tuch dran. Und jetzt braucht man irgendwas, um dieses Tuch zu stabilisieren und da hat man halt weitere kleine Tubes genommen, die man da rannäht und die diesen Kite stabilisieren. Und diese Tubes, die nennen wir Struts. Und die größte Unterscheidung in Kites ist eigentlich die Anzahl der Struts, weil jedes Strut verändert auch so ein bisschen, klar, die Eigenschaft vom Kite, aber einfach Kites mit verschiedenen Eigenschaften haben das Bedürfnis nach einer bestimmten Zahl an Struts. Ne, da gibt es die No-Strutter, die haben keine Strut, da gibt es die One-Strutter, die haben eine Strut, da gibt es 3 Strutter und 5 Strutter. Früher wurde auch mal mit noch anderen wilden Kombinationen experimentiert, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Okay, warum brauche ich denn überhaupt so eine Strut? Na, ich habe ja jetzt gesagt, für die Stabilität da im Tuch. Und jetzt ist es so, es gibt so ein Phänomen bei Kites. Ein Kite, der kann ganz gestreckt sein, also der kann quasi ganz lang sein. Oder da kann die ganze Fläche auf einem ganz großen Punkt sein, also dann sieht der schon fast so pummelig, vielleicht eckig aus, wenn man den hinlegt. Stellt euch das vor, ihr könntet ein Quadrat haben oder ein ganz langes Rechteck. Und wenn dieses Rechteck ganz lang wird, dann brauchen wir da ordentlich Stabilität drin. Dann brauchen wir mal mindestens 3 Struts. Und wenn wir noch länger gehen, dann brauchen wir 5 Struts. Und so ungefähr funktioniert es auch in der Kite-Entwicklung. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich am allermeisten, wenn man sich überlegt, welchen Kite ich mir jetzt kaufen soll, da kommt man auf die 3 Strutter und da kommt man auf die 5 Strutter. Und dann haben die manchmal irgendwelche Namen wie Big Air, Freeride, Wave, keine Ahnung was. Aber erstmal in der Unterscheidung ist das so, dass diese 5 Strutter, die brauchen diese 5 Struts, weil die sind einfach viel gestreckter. Und die 3 Strutter, die sind nicht so gestreckt, denen reichen 3 Struts. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind da die Vor- und Nachteile? Das, was dir als allererstes beim Fliegen, beim Spüren auffällt, im Unterschied ist, dass ein 3-Strutter um einiges schneller und enger dreht als ein 5-Strutter. Also diese 5-Strutter, die sind dann eher im ersten Moment, fühlen die sich ein bisschen schwerer an, ein bisschen behäbiger, drehen nicht ganz so schnell, haben einen größeren Drehradius, wohingegen die 3-Strutter, da hast eher so ein bisschen das Go-Kart-Feeling. Ja, das ist der allergrößte Unterschied. Und dann aus dieser Eigenschaft, gar nicht aus den Struts heraus, sondern aus der Shape-Eigenschaft, die da so mehr oder weniger daraus resultiert, da ergeben sich dann auch ganz viele Eigenschaften.
Runtergebrochen, sehr sinnvoll. Mit welchen springe ich höher und warum?
Ja, das ist eine Frage, die sich sehr viele Leute schon gestellt haben und wo man viel rumexperimentiert hat. Und ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, einfach nur rein physikalisch wirst du mit so einem 5-Strutter, der halt so gestreckter ist, einfach immer höher springen als mit einem 3-Strutter. Und das sind diese Eigenschaften, die ich gerade meinte, die dann aus dem Shape und gar nicht aus der Strut-Anzahl heraus resultieren. So 5-Strutter, die so gestreckt sind, die haben einfach mehr Fläche, die sie nach oben nutzen können. Und, das ist ganz wichtig, die sind aerodynamisch, theoretisch, ein Stückchen effizienter und können auf eine höhere Fluggeschwindigkeit kommen. Und am Ende holst du aus der Fluggeschwindigkeit, holst du einfach deine Energie heraus. Und was dann noch dazu kommt, wenn du hochspringen willst, ist voll wichtig, in welche Richtung du springst. Und ein 5-Strutter, der steht mit einer höheren Aspect Ratio, da können wir später noch drüber reden, also mit seiner höheren Streckung, der kommt weiter an den Windfensterrand. Der steht beim Kiten also viel weiter neben mir. Und wenn ich den jetzt hoch Richtung 12 Uhr lenke, dann kann das sein, dass der direkt über meinem Kopf steht und mich schön vertikal hochzieht. Und das kommt auch noch dazu, deswegen springe ich damit auch ein Stück höher, weil ich kann damit theoretisch besser nach gerade oben abheben. Und so ein 3-Strutter, das kann sein, dass der ein bisschen mehr mich nach vorne zieht. Das kommt aber auch auf deine Technik an. So einfach kann man das nicht pauschalisieren.
Dann, wenn ich jetzt dann hergehe und ich habe oftmals das Gefühl, dass ich mit einem 5-Strutter schneller überpowered bin als mit einem 3-Strutter.
Kann das sein? Das kann auf jeden Fall sein. Und da ist das Problem, warum du mit einem 5-Strutter nicht pauschal immer höher springst, weil es extrem auf deine Technik ankommt. Und zwar produziert so ein 5-Strutter viel mehr Leistung, meistens pauschalisiert, als ein 3-Strutter. Also der hat einfach mehr PS, so kann man das sagen. Und mehr PS können ja auch schnell, gerade am Anfang, überfordern. Ist nämlich ganz witzig. Und zwar ist ja so, wenn du losgehst und du machst einen Wasserstart und du fährst los und du fängst dann an, diesen Kite an den Windfensterrand herauszudrücken, da ist das so, dass so ein 3-Strutter, den kannst du gar nicht so weit rausdrücken. Also der wird immer ein bisschen schlechter Höhe laufen auch deswegen und steht einfach nicht so weit am Rand. Und wenn du damit springst, steht er nicht so weit über deinem Kopf, sondern so ein bisschen weiter vorher. Das Gute ist aber, der geht zwar nicht so weit raus, aber das Gute ist, er geht super einfach raus. Also da ist nicht so viel Druck hinter. Du kannst den ganz einfach rausdrücken. Auch wenn du noch ein bisschen überpowered bist, geht das meistens recht gut. Wenn du jetzt so einen 5-Strutter hast, dann geht der viel weiter an den Rand, aber die Kraft, die du aufwenden musst, um ihn dahin zu bringen und die Technik, die ist viel anstrengender. Und wenn du jetzt so überpowered bist, dass du bei so einem 5-Strutter, weil der so viel Leistung schon produziert, dass du den nicht mehr schaffst herauszudrücken, dann bringen dir diese ganzen Vorteile gar nichts, weil der wird dich einfach immer downwind ziehen. Und da gibt es so Sweet Spots. Irgendwann kippt es dann zum Beispiel auch bei 3-Struttern, selbst wenn du ganz viel Skill hast. Irgendwann, wenn die so überpowered sind, dann kommen die einfach aerodynamisch bedingt nicht mehr so schön an den Rand und dann wird es auch nicht mehr so schick. Und das können die 5-Strutter besser, die haben theoretisch ein höheres High-End, aber das kannst du halt auch nur nutzen, wenn du die Kraft und die Technik dazu hast.
Cool.
Wenn du gerade Dinge gehört hast, die dir noch nie so jemand erklären konnte und es bei dir jetzt genauso kribbelt wie bei uns, dann würde ich dir empfehlen, dass du mal eine Runde mit auf eins unserer Kitecamps kommst.
Jetzt muss ich habe mir das ja davor, vor der Podcast-Folge so vorgestellt, ich stelle dir da jetzt, keine Ahnung, 10 Fragen und damit hat aber schon befürchtet, dass ich Zwischenfragen stellen muss.
Ja, natürlich.
Okay, die Zwischenfrage, die ich habe, wenn jemand es nicht weiß, ich weiß es ja mittlerweile, wenn jemand nicht weiß, was es bedeutet, den Kite nach draußen drücken.
Mhm, das ist sehr gut, das ist nämlich gar nicht so einfach. Okay, also wir haben ja ein Windfenster, in dem der Kite fliegen kann. Das ist im Modell, sind das quasi so 180 Grad oder die Halbwindkurslinie und dann alles vor dir. Also wenn ihr das jetzt ganz einfach machen wollt, weil ihr gar nicht wisst, worüber ich rede, was überhaupt nicht schlimm ist, weil das wusste ich auch mal nicht, was das jetzt hier bedeutet, dann könnt ihr euch einfach mal hinstellen und ihr könnt einfach mal so im 90-Grad-Winkel von euch, könnt ihr einfach mal so eure Arme von eurem Körper wegstrecken. Ja? Und in den meisten Fällen könnt ihr jetzt eure Arme so vor euch, also dass ihr quasi nach vorne zeigt mit den Armen. Ihr könnt jetzt aber nicht damit so weit nach hinten in euren Rücken zeigen. Ja, bisschen anatomisch bedingt auch. Und alles, was jetzt so hinter euch ist, da kann der Kite gar nicht fliegen. Da kommen eure Hände auch eigentlich nicht hin. Aber vor euch, da kommen eure Hände ganz bequem hin. Und alles da vor euch, da ist das Windfenster. Und da fliegt der Kite. Und da kann der überall drinnen fliegen. Jetzt ist es aber so, damit wir gegen den Wind fahren können, muss dieser Kite, also Höhe laufen, muss dieser Kite an den Rand. Also da, wo ihr 90 Grad jetzt eure Arme abspreizt, da muss der Kite hin. Und wenn ich aber losfahre und Kite und den Kite bewege, wird der immer so ein bisschen vor euch sein. Und was ihr dann irgendwann macht, ist, dass ihr den Kite aufhört zu lenken. Also man sagt, man stellt den Kite, Sweet Spot so ungefähr bei 45 Grad. Und dann hält man still und bewegt den Kite nicht mehr. Weil immer, wenn man ihn bewegt, fällt er zurück, so tiefer vor euch ins Windfenster. Und da kann er nicht mit euch gegen den Wind fahren. Und wenn ihr jetzt stillhaltet, und ihr kantet schön an und ihr bietet diesem Kite ein wenig Gegendruck, dann wird der an diesen Rand ganz automatisch fliegen. Und das ist eine ganz tolle Erkenntnis in deiner Kite-Karriere, wenn du bemerkst, du kannst den Kite nicht nur von links nach rechts mit deiner Bar lenken, sondern durch ein paar verschiedene Techniken, und über die können wir gerne auch noch sprechen, auch noch dreidimensional im Raum bewegen.
Voll, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man auch bei uns auf den Kitecamps lernt, ist, dass man sehr viel über die Bordkante regulieren kann und auch muss. Und wenn ich das mal verstanden habe, das fängt ja an zum Beispiel bei den ersten Metern, um zu verstehen, wie bremse ich oder wie halte ich an, weil man lernt in den ersten Sessions immer, du hältst an, indem du den Kite nach oben auf 12 lenkst, was ja eigentlich, es wird funktionieren, aber es ist nicht der Grund dafür, dass man bremst, ne? Grund sollte eigentlich sein, diese Kante unten einsetzen, dagegen zu drücken und den Kite eben rauszudrücken ans Windfenster, weil wenn du unten ankantest, schießt der Kite eben danach draußen. Und das ist ganz essentiell und extrem wichtig zu verstehen.
Du glaubst nicht, wie mir das gerade in den Fingern juckt, hier nicht unser Modell-Kite zu nehmen und zu zeigen, wie das physikalisch funktioniert, weil man kann das so toll zeigen. Wenn du an der Leine ziehst, dann verformt der Kite sich in die Richtung und da drückt der Wind hin. Und ich liebe diese Workshops, wo diese Leute genau diese Erkenntnis haben.
Das ist toll. Das ist ja eh das Schöne, wenn dann so Leute zusammenkommen, die halt alle die gleiche Leidenschaft in dem Moment teilen, und das ist ja dann das Kiten, und dann beschäftigt man sich so detailliert mit solchen Sachen, dann ist das schon eine schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber das war ja auch ein Grund, mir drückt es ja immer Tränen raus, wenn ich mich jetzt über etwas extrem freue, oder? Das heißt, innerlich ist es so wie so ein, da freue ich mich so viel, dass es dann oben Tränen rausdrückt vor Freude. Und da hatte ich zum Beispiel bei einer Videoanalyse, auch bei dir in Dänemark, hatte ich so einen Moment, wo mit so viel Begeisterung und so viel Elan und mit so einer Detailverliebtheit das erklärt hast und das so gefeiert hast und diese Videoanalyse so toll war. War herrlich.
Pass auf. Toll.
Wir gehen weiter. Jetzt bin ich recht verwirrt. Jetzt gibt es da draußen unterschiedliche Kite-Shapes, aber auch unterschiedliche Materialien. Ich mache jetzt Name-Dropping Und zwar, was fällt mir ein? Alula, Penta TX, also SLS, ein normales Tuch, Dacron. Was sind die Unterschiede, kurz runtergebracht mit den Vor- und Nachteilen?
Okay, wir fangen mal überhaupt damit an, was sind das denn jetzt alles für Namen? Also erst einmal, es gibt zwei grobe Kategorien an Materialien, gerade auf dem Kite-Markt. Ne? Das sind, einmal ist das ein Dacron, also quasi ein Stoff, ein gewebter Stoff. Da gibt es dann auch fancy Varianten, Double, Triple, Quadruple, Ripstop, ist auch völlig egal. Aber das eine, das ist sozusagen ein Stoff und der wird dann zum Beispiel noch beschichtet, weil ein Stoff, also wenn euch ein Stoffkite jetzt so ins Wasser fallen würde, würde der ja untergehen, weil der sich vollsaugt, und das tun die halt nicht. Das ist halt einfach dieses Segeltuchmaterial, was ihr so kennt. Und dann gibt es aber mittlerweile noch die Verwendung von Laminaten. Also da hat man dann ein Laminat, das ist jetzt kein gewebter Stoff mehr, sondern ein Laminat. Wie oft können wir Laminat in 5 Minuten sagen? Genau. Und das ist so, dass man ja zwei grobe, unterschiedliche Dinge, sage ich mal, am Kite hat. Das ist einmal das Tuch, das fängt den Wind ein, und dann ist es dieser Airframe, also die Fronttube und die Struts, die die Stabilität im Tuch halten und dem Kite dann irgendwie in seiner Form halten. Naja, und jetzt kannst du beides aus Stoff machen, ne? Also so eine Dacron Fronttube und dann auch so ein Canopy, also ein Flugtuch aus diesem Segeltuch. Da hat man noch nicht so viel unterschiedliche Materialien, glaube ich, gefunden. Das ist alles immer noch einfach so gewebt. Also da gibt es schon Unterschiede. Das steht auch bei jeder Marke dann drauf, halt wie oft das irgendwie genäht wurde und wie stabil das ist oder wie leicht oder wie schwer. Aber vor allem ist das beim Flugtuch immer noch beim Stoff geblieben, der halt beschichtet wird. Und jetzt hat man aber rausgefunden, man kann jetzt diesen Airframe, also diese Fronttube und die Struts, nicht auch nur aus diesem Dacron machen, was man so vernäht, sondern man kann das auch aus einem Laminat machen. Und dieses Laminat wird dann auch so ein wenig verschweißt und vernäht, je nach Verarbeitungsprozess. Das ist aber etwas schwieriger, weil dieses Laminat ist so fest, da kommt man ganz schwer mit so Nadeln durch. Und das muss man sehr gut zusammenfügen. Und so ein Dacron, das kannst du einfach so mit der Nadel nähen. Das sind die beiden groben Unterschiede eigentlich in den Materialitäten, glaube ich, sagt man.
Na, und von den Eigenschaften her, was ist jetzt, muss ich mir jetzt, kann ich mit einem Laminat-Kite, springe ich höher, fahre ich besser etc. oder sind das Flugeigenschaften, die ich mir kaufe, oder was macht den Unterschied aus?
Also wichtig ist, und da muss man sich immer ein bisschen desillusionieren, ist, man kauft sich damit keinen Skill schon mal. Muss ich auch circa 2-mal im Jahr lernen. Aber du kaufst, wie du schon sagst, du kaufst Flugeigenschaften damit einfach. Du kaufst positive oder auch negative Flugeigenschaften. Ich würde gar nicht das in positiv oder negativ unterteilen. Das gibt es nämlich eigentlich gar nicht in der Kite-Welt. Alles ist so im Fluggerätedesign, alles sind so Kompromisse irgendwie und verschiedene Eigenschaften. Und ob die jetzt positiv oder negativ für dich sind, das kannst du dann entscheiden. Aber ja, du kaufst Eigenschaften. Ich kann dir mal kurz erklären, was für welche. Und zwar ist es so, wenn du einen Kite hast, der zum Beispiel aus einem herkömmlichen Dacron ist, dann hat der Eigenschaften wie zum Beispiel, dass der halt einfach nicht so stabil ist. Also das ist halt alles so ein Stoff und das kann in sich total doll arbeiten. Und das vernäht man halt irgendwie und dann packt man da einen ordentlichen Luftdruck rein und dann hat das Ding Stabilität, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Also in so Grenzbereichen vor allem wird dieser Kite sich anfangen, ein bisschen mehr zu verformen. Was lustig ist, weil ein bisschen möchtest du auch, dass sich ein Kite verformt, aber das ist egal, das ist jetzt ein bisschen zu tief. Aber erstmal stell dir mal vor, du kitest da einfach mit dem Kite auf 45 Grad und da kommen jetzt so voll die Böen rein, weil du im High-End bist, und da wird so ein Dacron-Kite, der wird sich voll verformen. Und wenn der ganz viel fliegt und auch ganz viel aufs Wasser fällt, dann wird er sich beim Lenken auch anfangen, immer stärker zu verformen. Und da wirst du irgendwann das Gefühl haben, egal wie viel Luft in diesem Kite ist, okay, da ist irgendwie voll Bewegung drin und es fühlt sich einfach anders an. Wenn du jetzt einen Kite hast mit einem Laminat, und das ist zum Beispiel halt dieses Alula, ja, das sind einfach, das, was ihr da meistens hört, das sind fancy Markennamen für diese beiden unterschiedlichen Dinge, also ein Dacron oder ein Laminat, aber das bekannteste Laminat ist halt gerade Alula, das ist dieses goldgelbe Material, und das ist halt einfach super steif und auch ein Stück leichter als das Dacron, was man so verwendet. Leichter ist so ein bisschen, ja, du musst Alula ein bisschen aufwendiger verarbeiten. Vielleicht habt ihr schon mal so eine Alula-Fronttube gesehen. Da habt ihr so eine ganz dicke Naht, die so ein bisschen raussteht auch, die ganz mehrfach vernäht ist oder verschweißt in bestimmten Verfahren. Und das ist, da hast du dann wieder so ein bisschen Überschuss an Material. Du musst es so verstärken, dass du am Ende bei einem ähnlichen Gewicht rauskommst. Aber das Allerwichtigste ist, dieses Material ist einfach viel stabiler. Das ist viel steifer. Das verwindet sich in sich nicht so. Das dehnt sich nicht. Und das ist richtig cool, weil wenn du deinem Kite jetzt am Zeichenbrett eine Form gibst und der Kite fliegt am Himmel, wird er diese Form auch in Grenzbereichen immer mehr behalten. Und das ist richtig schön. Und beim Duckhorn, da gibt es dann verschiedene Qualitätsstufen noch. Also man kennt ja zum Beispiel jetzt auch einfach mal Name-Dropping, weil es mir einfach so einfällt, einfach dieses Penta TX zum Beispiel bei Duoton, was ja mit dem SL unter der SLS-Flagge eigentlich steht. Das kam dann irgendwann mal raus. Und da hat man sich in verschiedensten Magazinen und Videos ganz doll damit beschäftigt, hey, was ist das jetzt für ein Material, was hat das für Eigenschaften? Das ist einfach ein hochwertigeres Dacron, also so ein Stoff sozusagen, ein Gewebe, was einfach ein bisschen schönere Eigenschaften für den Kitebau hat. Und das ist die Eigenschaft, es ist leichter und es ist steifer. Und umso leichter und umso steifer ein Material ist, desto schöner kannst du einfach die Vision von dem Kite, den du hast, einfach als Kite-Designer verwirklichen.
Das heißt, je steifer so ein Kite, umso andere Eigenschaften kann ich zum Beispiel einem Tri-Strut-Kite geben, wo ich sage, diese Stabilität mit dem Airframe und so weiter. Deswegen durch die Steifigkeit kann ich dem Eigenschaften geben, die ich sonst vielleicht nur mit einem 5-Strut-Kite erzeugen würde.
Das ist so klasse. Also besser hätten wir diese Überleitung nicht machen können. Absolut. Und das ist der größte Punkt. Oder das war eigentlich am Anfang so das Bahnbrechendste. Oder die bahnbrechendsten Eigenschaften, die diese Competition-Kites auf einmal hatten. Also auf einmal fing das hier an, da haben ein, zwei Marken angefangen, wir bauen so Alula-Kites. Und da hat man angefangen, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber zum Beispiel könnte man ja jetzt denken, okay, man nimmt einfach diesen Kite, den die schon haben, zum Beispiel so einen Dreistrutter, und man ändert einfach das Material. Ja, man macht nichts am Kite, man ändert einfach das Material. Das wird schon ganz cool sein. Aber du hast durch diese Steifigkeit zum Beispiel, hast du auf einmal ganz andere Möglichkeiten im Kite-Design. Du kannst jetzt diesen Kite zum Beispiel gestreckter machen. Ich habe ja gesagt, wenn der mehr gestreckt wird, kriegt der ein bisschen mehr PS. Aber ich muss noch keine vierte und fünfte Strut einbauen, sodass dieser Kite viel schwerer wird zum Beispiel und sich dadurch nicht mehr so schön lenken lässt. Und das ist richtig cool. Da haben jetzt Marken dann angefangen irgendwann mit diesem Alula-Material zum Beispiel als allererstes, also mit den ersten Laminaten, haben die angefangen, 3-Strut-Kites zu bauen, die auf einmal viel gestreckter waren und auf einmal konnten die von den Eigenschaften her viel besser beide Welten verbinden. Man hatte auf einmal die Leistung und die Sprungkraft und die, ja, einfach diese Leistung, vor allem diese Flugleistung eines 5-Strutters, aber diese schöne Steuerbarkeit und Präzision eines 3-Strutters. Und das war was ganz, ganz Tolles. Und da kriege ich Gänsehaut, weil das war wirklich richtig cool, als das losging.
Ja, game-changing.
Voll.
Genau. Aber, um es runterzubrechen, man kauft sich keine Skill-Level oder man springt auch nicht automatisch 3 Meter höher, wenn man am Material oder einfach mehr Geld in die Hand nehmen muss fürs Material, oder?
Richtig. Jetzt ist so die Frage aber ja noch, also wir haben jetzt von Steifigkeit gesprochen und von der Kite kriegt mehr Leistung, aber wie als handelsüblicher Kite oder Kiterin ist jetzt eigentlich die Frage, wie spüre ich das, oder? Weil muss man ja schon zugeben, als wir auch das erste Mal solche Kites am Himmel gesehen haben, haben wir uns gedacht, geil, ich will unbedingt mal meine Hände an so eine Bader packen, mich da mal reinhaken und ich will einfach wissen, wie das fliegt. Und während wir das getestet haben, ich muss zugeben, ich glaube, wir haben uns alle noch gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht, obwohl wir einen recht guten Draht irgendwie in die Bubble hatten. Aber wir haben viele Dinge recht schnell bemerkt. Soll ich dir mal erklären, was wir da bemerkt haben, Patrick?
Ich würde sagen, ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und zwar ist das Schöne, wenn dieser Kite jetzt zum Beispiel leichter ist, ne? Das Erste, was du merkst, ist, er wird an der Bar sich auch leichter anfühlen, was total cool ist und komfortabel. Und wenn du lenkst, wird dieser Kite einfach viel federleichter da oben hin und her fliegen und drehen. Das ist alles mit weniger Kraft verbunden und wird alles ein bisschen schneller und präziser gehen und sich einfach leichtfertiger anfühlen, weil einfach der Kite an sich, diese Masse, die da oben fliegt, die ist einfach um einiges leichter als vorher. Und jetzt ist die Frage, diese Steifigkeit, haben wir ja gerade gesagt, da kann man dann anfangen, den Kite zum Beispiel ein bisschen gestreckter zu bauen, Machen jetzt auch nicht alle, ja, aber das ist halt die Möglichkeit, die man hat. Man kann den Kite ein bisschen gestreckter bauen. Und das Coole ist vor allem, man kann den Kite dünner bauen. Man brauchte ja vorher, stellt euch vor, ihr habt jetzt zum Beispiel eine Art von Backstein oder sowas und ihr baut ein Haus. Und diese Steine, die sind eigentlich total instabil. Und das heißt, du musst jetzt einfach ganz dicke Wände bauen. Und irgendwann kommst du drauf, ich habe jetzt einen Stein, der ist viel kleiner, aber viel stabiler, also kann ich jetzt viel dünnere Wände bauen. Und in dem Fall, im Kite-Kontext, sind das jetzt keine Wände, sondern es ist halt einfach, die sind die Tubes. Also die Front-Tube, die gibt dem Kite ja die Stabilität. Und wenn ich jetzt ein steiferes Material habe, dann kann ich diesen Tube-Durchmesser, kann ich so ein bisschen runterschrauben. Und das ist richtig cool. Was bedeutet das dann? Dieser Kite wird weiter an den Windfensterrand gehen. Das, was wir eben gerade besprochen haben. Dieser Kite wird viel weiter an den Rand fliegen. Und das ist das, worauf oder wonach wir alle verrückt sind. Wir geben 2.000, 3.000 Euro, 4.000 Euro aus für so einen Kite, weil wir bekommen mehr Windfensterrand. Warum ist das so cool? Naja, du fährst viel einfacher Höhe. Du kannst da draußen den Druck vom Kite viel besser regulieren. Also wenn du einen Kite weit an den Windfensterrand bringst und du bist voll im High-End, dann kannst du noch ganz entspannt fahren, wohingegen ein Kite, der weit tiefer steht quasi, dann im High-End schon viel mehr Vortrieb produziert. Und das Allerwichtigste, warum wollen die Profis das alle haben? Da schließt sich wieder der Kreis zu dem Gespräch von eben. Wenn ich jetzt den Kite da so weit am Windfensterrand habe, also ihr streckt jetzt mal eure Hand 90 Grad vom Körper weg und biegt die jetzt so ein bisschen nach hinten sozusagen, dass ihr es so in den Schultern spürt. Und dann hebt ihr diese Hand nach oben, dann zeigt euer Finger auf einmal ganz gerade in den Himmel. Und da geht es ganz vertikal hoch dann. Und das ist richtig cool. Das heißt, wenn dieser Kite leichter und steifer ist, mit den Eigenschaften, die man dann hat, kann man einen Kite bauen, der einfach weiter am Rand steht und deswegen vertikaler hochgeht. Und da resultieren dann wiederum noch ganz viele andere Eigenschaften raus. Zum Beispiel, dass man viel entspanntere Kite-Loops machen kann. Und die steigen auch früher auf. Und das ist aber jetzt auch gar nicht so wichtig.
Es ist ganz witzig, dir neben dem Zuhören auch zuzusehen, wenn man so mit dem Video, wie du bei diesen unterschiedlichen Themen dir dann in die Haare fährst und quasi das so hochraufst, weil es dich so innerlich euphorisch wird. Und dann ist die Frisur, die du dir heute in der Früh gerichtet hast, nicht zerstört, aber anders als vorher. Wir müssen jetzt hier eine kurze Pause einlegen. Der Henrik muss sich die Haare richten.
Ja, ah, schön.
Cool. Pass auf. Dann, weil du gesagt hast, man spürt was, interessiert mich, man spricht immer wieder von Lenk- und Haltekräften. Was ist der Unterschied zwischen Lenk- und Haltekräften?
Das sind die Kräfte an der Bar, die beim Halten und beim Lenken eines Kites auftreten. Naja, ist ja ganz lustig. Und zwar, also da müssen wir uns jetzt alle mal ans Herz fassen. Wir haben ja alle irgendwann mal gedacht, dass man den Kite in den Händen hält, oder? Also, dass man wie beim Wakeboarden irgendwann an irgendeinem Punkt deines Lebens hast du gedacht, man hat diesen Kite in der Hand. Und das wären zum Beispiel, das wären sehr hohe Lenk- und Haltekräfte. Jetzt ist das Lustige, jetzt hat man sich überlegt, ne, wir machen da Zugleinen dran und Lenkleinen. Über die Lenkleinen steuern wir den Lenkimpuls des Kites und über die Zugleinen, da nehmen wir die Kraft vom Kite ab und die leiten wir über unsere Zugleinen durch die Bar hindurch, direkt über den Chicken Loop in unser Trapez, in unseren Körper. Diese Kraft leiten wir dann durch unseren Körper, im besten Fall effizient mit wenig Knicken, weil in jedem Knick geht Energie verloren oder dein Gelenk wird belastet, durchs Board ins Wasser. Und so steuern wir und fahren von A nach B. Und das ist recht cool. Was jetzt aber noch dazu kommt, ist, wir sind ja zwar damit verbunden, diese ganze Kraft, die geht jetzt in unseren Körper, aber diese Steuerleine, die musst du ja immer noch in der Hand halten. Also du musst ja irgendwie die Zügel in der Hand halten und damit lenken. Und jetzt ist es so angenommen, da wäre jetzt gar kein Druck auf diesen Steuerleinen, also auf deiner Bar. Da könntest du ja auch gar nicht lenken. Also kein Druck würde ja auch heißen, deine Leinen hängen durch. Und darüber kannst du gar keinen Lenkimpuls irgendwie weitergeben. Man kann sich das immer wie Morsen vorstellen an der Bar, ja? Wenn du jetzt, du hast ein Seil, was durchhängt und ich will dir jetzt SOS morsen und das Seil, da hängt so eine Schlappleine einfach durch, ja, das Signal, das kommt ja niemals bei dir an. Wenn da jetzt ein bisschen Spannung drauf ist, dann kann ich ganz leicht ziehen und kann einfach ganz präzise SOS morsen und das Signal kommt sofort mit der geringsten Zeitverzögerung bei dir an. Und wenn ich jetzt viel Druck und viel Spannung auf diesen Leinen habe, dann spüre ich das auch einfach an der Bar. Also das ist einfach anstrengend. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz schön was hier, so wie beim Windsurfen. Ich habe hier ganz schön Kraft irgendwie in der Hand. Und dann gibt es verschiedene Kites, einfach durch ihre Geometrie und auch durch diese Aufhängung da drinnen, durch ihren Trim. Die haben halt einfach ganz viel Druck da auf der Bar. Und da gibt es Kites, die haben ganz wenig Druck auf der Bar. Und da kann das jetzt sein, dass wenn ich viel Druck auf so einer Bar habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich ganz direkt durch diese Lenkline mit meinem Kite verbunden bin. Ich kann da jetzt ganz direkt morsen, sage ich mal. Und ich habe so richtig dieses Go-Kart-Feeling in so einer ganz direkten Lenkung. Nachteil davon ist halt auch, dass das natürlich anstrengend wird mit der Zeit. Ich werfe hier kurz einen Blick auf meinen rechten Tennisarm. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Und du hast auch das Gefühl vielleicht, dass du dich die ganze Zeit festhalten musst zum Beispiel. Und was auch noch sein kann, und das merke ich immer wieder, ist, wenn du im High-End unterwegs bist, also es wird ganz schön windig und da kommen ganz schön Kräfte auf die Bar, da realisiert man eigentlich, was für Naturgewalten da um einen herum sind. Und da kann man vielleicht auch, kann sich der Respekt noch ein bisschen steigern. Jetzt ist aber das Coole, ich kann geringe Haltekräfte haben, Bahnhaltekräfte, und kann trotzdem noch ganz viel Präzision am Kite haben. Also nur, weil die Kräfte nicht so stark sind, kann das trotzdem sein, dass meine Leine da schön gespannt ist und ich kann ganz direkt lenken. Und das schaffen gerade ganz viele moderne Kites, nämlich auch diesen Spagat irgendwie zwischen, ich habe geringe Bar- und Haltekräfte, kann aber sehr direkt und noch schön lenken. Das hat ein bisschen was mit den Trims der Kites zu tun und das ist eine ganz schöne Sache. Und dann kommt noch dazu, dass es einfach Kites gibt, die während sie einlenken, also während sie anfangen zu fliegen und sich zu drehen, da gehen diese Bar- und Haltekräfte auf einmal ganz stark hoch. Also man merkt voll zwischen, Kite steht auf 45 Grad und ich lenke den zurück. Auf einmal habe ich richtig Kraft an der Bar. Und da gibt es zum Beispiel Kites, während du einlenkst, die hängen dann sehr, sehr stark auf deinen Zugleinen zum Beispiel. Während du hin und her lenkst, merkst du eigentlich gar nicht, dass die Barkräfte hoch und runter gehen. Und da gibt es persönliche Präferenzen und so fühlt sich jede Marke, und das ist ganz witzig, das ist wie wenn man sich in verschiedene Autos setzt, aber die haben verschiedene Klassen. Du merkst einfach, wenn du an einer Marke hängst, oder? Also du spürst vor allem, diese Bar- und Haltekräfte in Relation, wie sie sich verändern, wenn eine Böe reinkommt, wenn der Kite dreht, wenn du einlenkst, wenn du die Bar weiter runterziehst. Einfach dieses Zusammenspiel von diesen Kräften, das hat einen ganz hohen Wiedererkennungswert. Und deswegen sind diese Blank-Kite-Tests, also wo Leute Blind-Kites testen, auch so spannend, weil man sich denkt, verrückt, die haben das gerade wirklich gemerkt.
Das glaube ich auch mittlerweile, dass wenn du so die Entwickler kennst von den Kites und weißt, was die so ein bisschen für Vorlieben haben und in welche Richtung die sich immer orientieren, dass du sagst, wenn du jetzt, du weißt die vier Entwickler der Kites und dann kriegst du, keine Ahnung, 12 Kites hingelegt, dass du wahrscheinlich eine sehr hohe Trefferquote hättest, mit wer welchen Kite entwickelt hätte, so Blank-Kite-Test-mäßig. Ne, weil du weißt, okay, der Entwickler mag eher weniger Haltekräfte, der muss schneller drehen, der Kite, das macht er über das und das. Der mag eher hohe Lenkkräfte und so weiter und so fort.
Oh ja, und so kann man sich seine Präferenzen rausziehen. Und deswegen ist es auch oft so schwer zu sagen, wenn man einen Kite direkt tauscht, sofort zu sagen, ist der jetzt besser oder schlechter als das, was ich gewohnt bin. Sondern es ist viel wichtiger, erst einmal sich zu überlegen, was ist anders und sich ein wenig daran zu gewöhnen. Weil einfach durch diese Veränderung dieser Kräfte und dieses Bargefühls funktionieren Dinge einfach anders. Und jetzt ist ja die viel witzigere Frage, weil wir haben ja, Patrick, haben wir eine ganz bestimmte Marke bei uns irgendwie so? Ich glaube nicht, oder? Nein. Wir haben ja ganz viele verschiedene Marken und das ist die schöne Freiheit, auf die wir ganz, ganz stolz sind, weil wir machen unseren Einkauf so für unsere Camps und auch privat. Wir kaufen immer das, worauf wir gerade eigentlich am meisten Bock haben. Und wo wir glauben, dass die meisten Menschen, die mit uns diese schönen Reisen machen, worauf die am meisten Bock haben oder womit sie bestimmte Dinge am besten lernen. Und das ist so, dass wir ja auch im Portfolio, da wir haben auch verschiedene Klassifizierungen an Kites, 3 Strutter, 5 Strutter, Leichtwind-Kites, Starkwind-Kites. Da gibt es so viele Unterscheidungen noch. Und die haben auch alle, die verschiedenen Marken oder Modelle, haben ein bisschen andere Barkräfte. Und das Tolle ist, dass man das sogar in einem professionellen Coaching ganz gezielt einsetzen kann. Erstes Beispiel, du warst 20 Jahre lang Windsurfer oder Windsurferin, hast das Gefühl, du musst dich immer festhalten und da reißt du dann so an der Bar. Und wenn du jetzt einen Kite hast mit ganz wenig Haltekräften, da wirst du überhaupt nicht lernen, mit Präzision und Gefühl diesen Kite zu steuern, weil du eher dich damit die ganze Zeit beschäftigst, so, na, wo ist das hier, was ich in der Hand habe, irgendwie, das fühlt sich komisch an. Jetzt drücke ich dir einen Kite in die Hand, der hat richtig starke Bar- und Haltekräfte Und plötzlich wirst du ganz präzise diesen Kite lenken und führen können, ohne dich so doll festzukrallen, weil einfach dass diese Haptik an deinen Händen befriedigt ist, indem da was ist, was halt ordentlich zieht. Und da hast du das Gefühl, du kommst voran. Kann aber auch zum Beispiel sein, dass dir das nämlich total den Respekt noch viel mehr vergrößert vorm Kiten, weil am Ende des Tages, sind wir mal ganz ehrlich, wir knoten uns da um die Hüfte eine Kraft, die uns durchs Wasser von A nach B zieht. Und das ist ja einfach eine bestimmte Kraft, die man da einfach braucht physikalisch. Und wenn diese Kraft, die fühlt sich für viele natürlich erstmal ganz beängstigend an irgendwie, weil man hat auf einmal was einen von links nach rechts ziehen kann. Und wenn diese Kraft an den Händen sich so ein bisschen weniger stark anfühlt und man kriegt dann ein bisschen weniger Feedback von dem, was da oben am Himmel passiert, also Feedback nicht von Präzision, sondern von der Kraft her, dann kann einen das total beruhigen. Und da geben wir dann zum Beispiel Kites raus, die haben viel geringere Barkräfte und damit sind dann unsere tollen Menschen auch viel glücklicher.
Ah ja, schön, das stimmt. Den richtigen Kite passend zu jeder Situation und zu jedem Menschen wählen, das ist schon wichtig. Aber weil du vorher gesagt hast, schlechte und gute Kites, bei mir ist auch so, ich würde fast sagen, so richtig schlechte Kites würde mir jetzt gar nicht wirklich einer einfallen. Es gibt einfach Kites, die mag ich persönlich mehr und dann gibt es Kites, die mag ich persönlich weniger, einfach aufgrund zum Beispiel von den Lenkkräften, oder? Hat sich bei mir auch entwickelt, ich mag jetzt eher präzise zu steuernde Kites, aber mit wenig Lenkkräften. Ne? Das ist gerade das, was ich gerne habe. Voll.
Einfach ich gut. Auch. Bin jetzt drauf gekommen, wieder, ich brauche doch wieder mehr Barkräfte, obwohl ich einen Tennisarm habe.
Ja, wobei.
Aber darum soll es nicht gehen.
Wobei ich schon drauf gekommen bin, dass das bei dir sehr unterschiedlich und sehr spotabhängig ist, dass du mal gerne sagst, okay, jetzt hätte ich gern wieder etwas, wo ich, keine Ahnung, einen neuen Loop-Variation muss ich jetzt üben mit dem und dann brauchst du aber wieder was, wo du das Gefühl hast, du fährst mit so einem Güterzug durch die Bahnhofstation und das so anreißt und dir quasi jede Vibration richtig arg in deinen Tennisarm donnert.
Absolut, so wechselt's.
Voll. Cool. Henrik, wenn du einen Workshop hast, wir haben manchmal so eben, wo wir so ins Detail gehen mit den Leuten und dann bauen wir eben all das, was wir dabei haben, bauen wir auf, also die unterschiedlichen Typen. Jetzt ist, du hast dann so, keine Ahnung, 5 verschiedene Kites aufgebaut und am Tipp, das ist ja dann so, wie denn ja die Ohrwascheln vom Kite, sagt der Österreicher, die Ohren vom Kite, das Tipp, also das, was seitlich irgendwie zuläuft, da sind unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten dran. Da kann ich manchmal wählen zwischen einem Soft, Hard und Medium Setting, da kann ich meine Leine quasi, den Anknüpfpunkt da oben, den kann ich verändern. Und diese Frage kommt immer von den Leuten, was verändere ich da überhaupt und warum?
Sehr gute Frage. Das war nämlich für mich lange Zeit, bis ich angefangen habe, das physikalisch zu betrachten oder technisch zu betrachten, nämlich auch ein Mysterium, weil das Lustige ist ja, dass wenn du es jetzt anfängst zu googeln zum Beispiel auch, oder du in die Bedienungsanleitung des Kites guckst, dass ganz viele unterschiedliche Quellen dir ganz viele verschiedene Sachen sagen, was das denn macht. Und das Tolle ist, ich habe letztens mal einen Blog geschrieben, der immer noch nicht released ist, aber da habe ich mich ganz genau damit beschäftigt oder auch in unseren KiteLehrerInnen-Ausbildungen auf der Academy, die wir letztes Jahr gemacht haben, da haben wir dieses Thema wirklich ganz tief im Detail technisch betrachtet, als würden wir gerade einen Kite entwickeln. Und daraus sind eigentlich ganz simple Dinge resultiert und die kann ich dir jetzt mal erklären. Also egal, was da steht und was du machst, wenn du am Tipp, hast ja meistens diese 2 oder 3 Punkte dann pro Seite, wenn du die veränderst, das ist eigentlich immer, hast du immer eine ähnliche Option. Es gibt immer eine Option, die geht weiter in die Kite-Mitte, also nach innen Richtung Mittelstrut und es gibt immer 1 oder 2 Optionen, die gehen dann zum Beispiel weiter raus zum Tipp. Manchmal gibt es 2 Punkte, dann kannst du zwischen außen und innen wechseln, manchmal gibt es 3, dann kannst du Mitte, außen, innen. Okay, kannst du dir das bildlich vorstellen, Patrick?
Ja.
Sehr gut. Und wenn du das veränderst, egal wohin du es knüpfst, ja, ist ja gar nicht jetzt erstmal wichtig zu wissen, was in welche Richtung dann passiert, sondern allgemein, egal was du daran veränderst, das oder du veränderst damit 3 präzise, prägnante Dinge. 3 Stück. Das allererste ist immer der Drehradius des Kites, den du damit änderst. Okay? Das heißt, ein Kite kann einen kleinen Radius haben, dann dreht er mehr auf der Stelle. Der Kite kann einen großen Drehradius haben, er macht einen größeren Kreis, wie Wendekreis vom Auto. Das veränderst du damit. dann veränderst du die Bar- und Haltekräfte damit. Also wie sich dieser Kite bei dir in der Hand anfühlt. Ist mehr Druck auf deiner Bar drauf, ist weniger Druck auf deiner Bar drauf. Und das ist was, was du dann halt auch zum Beispiel spürst, wo du sagst, okay, dieser Kite wird jetzt für mich präziser, weil mehr Bardruck vielleicht, oder unpräziser, weil weniger Bardruck. Das kannst du aber pro Kite nicht pauschalisieren, weil das macht jeder Kite anders. Aber wichtig ist, einfach diese Bar- und Haltekräfte, die änderst du damit. Ob positiv, negativ, erstmal völlig egal. Und das Power- und Depower-Verhalten deines Kites änderst du damit auch. Das heißt, entweder ist dein Kite vom Trim her ein bisschen mehr angepowert, ein Müh, oder ein wenig mehr gedepowert. Diese drei Sachen, Drehradius, Bar- und Haltekräfte und Power-Depower-Verhalten des Kites, die drei veränderst du. Und jetzt ist das ja ganz wichtig zu wissen, was passiert denn in welche Richtung? Weil das sind ja jetzt schon drei sehr wichtige Eigenschaften vom Kite. Und die tollste Frage, und die liebe ich, ist von den meisten Menschen dann immer, ja, aber merke ich das denn? Was würdest du sagen, Patrick? Merkst du das, wenn ich da jetzt das rumknüpfe?
Ich glaube, wenn du mir es einfach heimlich umknüpfen würdest, sofern du beides symmetrisch machst und ich weiß es nicht, dass umgeknüpft worden ist, wahrscheinlich nicht.
Okay, das kann gut sein. Ich würde dem widersprechen, aber das kommt nämlich auch ganz drauf an, was du für einen Kite da hast. Also es gibt zum Beispiel Kites, da spürst du das unglaublich toll, das ist ein Riesenunterschied jetzt. Und Kites, da spürst du es nicht so und das wird ja auch schon ganz einfach, indem du mal guckst. Bei manchen Kites sind diese Punkte, die man unterscheiden kann, nur einfach weiter auseinander. Manche sind mehr zusammen und jeder Kite ändert da halt diese drei Eigenschaften in so ein bisschen andere Richtung. Oder die Regler, die schlagen dann mal mehr, mal weniger aus. So, ich erkläre jetzt einmal ganz kurz, in welche Richtung sich denn da was verändert. Weil damit kannst du dann nämlich spielen und einen Kite, der zum Beispiel dem eine Eigenschaft fehlt in deinen Augen, kannst du diese Eigenschaft ein bisschen mehr herauskitzeln zum Beispiel. Okay, wir fangen mal an. Wir haben drei Anknüpfpunkte, das ist bei den meisten so, okay? Und jetzt haben wir einen, der sitzt weiter außen Richtung Tipp und einer Richtung Kite Mitte. Wenn wir Richtung Kite Mitte knüpfen, dann verändern wir erstens im Drehradius den Drehradius dahingehend, dass er kleiner wird. Das heißt, dieser Kite wird nun enger drehen. Dieser Drehmittelpunkt des Kites, der, so kannst du dir das vorstellen, rutscht jetzt wirklich mehr in die Mitte und dieser Kite dreht mehr auf der Stelle. Was jetzt wichtig ist, weil bei manchen steht dann Turning Speed, die Fluggeschwindigkeit des Kites, und das ist das Paradoxe, die Fluggeschwindigkeit des Kites bleibt gleich. Ja? Die ist einfach aerodynamisch bedingt, aber dadurch, dass du einen kleineren Radius hast, ist natürlich auch klar, dass wenn ein Kite zum Beispiel durchloopt, dieser gesamte Loop einfach schneller durchgegangen ist, einfach weil er enger drehen kann. Ja, also wenn du mit dem Auto einen kleinen Wenderadius hast, kannst du viel schneller umdrehen, zeitlich gesehen, als mit einem großen Radius. Gut, das passiert, wenn ich nach innen knüpfe. Wenn ich nach außen knüpfe, dann drehe ich diesen Drehradius vom Kite, den mache ich größer, weil ich einfach diesen Drehmittelpunkt meines Kites weiter nach außen packe und plötzlich macht mein Kite einen größeren Loop zum Beispiel. Ja, das ist das, was man am allermeisten merkt. Gut, dann, und man merkt es nicht am allermeisten, da muss man jetzt aufpassen, das ist wieder kitebedingt, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, mit der man spielen kann. Was ändert sich noch? Wir haben gesagt Bar- und Haltekräfte. Wenn ich jetzt meinen Kite nach innen Richtung Mitte, also Richtung kleinerer Drehradius zum Beispiel, knüpfe, dann werden sich meine Bar- und Haltekräfte werden sich ein Stückchen erhöhen. Einfach weil das Verhältnis zwischen Lenkleinen und Zugleinen steht jetzt in einem etwas anderen. Meine Steuerleinen sind jetzt theoretisch so ein Müh kürzer, vielleicht weil sie näher am Kite-Mittelpunkt dran sind und dadurch werde ich ein bisschen mehr Druck da drauf haben. Knüpfe ich jetzt in die andere Richtung, Richtung Außen, Richtung eben größerer Drehradius, habe ich ein bisschen weniger Druck da drauf, weil einfach meine Steuerleinen, die kommen mir ein bisschen mehr entgegen. Und jetzt ist es so, und da merkt ihr auch schon, nicht nur diese Bar- und Haltekräfte ändern sich dadurch, sondern mit demselben Argument, mit meine Leinen sind näher am Kite oder weiter weg, hast du halt Power- und Depower-Verhalten. Wenn ich jetzt weiter nach innen knüpfe, also Richtung kleinerer Drehradius, Richtung höhere Bar- und Haltekräfte, dann hat mein Kite auch ein bisschen weniger Depower, weil er automatisch ein bisschen mehr gepowert ist. Da verändert sich so ganz klein der Grundanstellwinkel im Kite, so ein Müh. Wenn ich jetzt weiter nach außen knüpfe, also Richtung großer Drehradius und Richtung geringere Bar- und Haltekräfte, habe ich ein bisschen mehr Depower in meinem Kite. Da kommt es jetzt aber dann drauf an, wo meine Bar sitzt. Das ist immer alles in Relation zu sehen. Also der Kite hat da nicht sofort mehr und weniger Depower, sondern so, wie er sich bei dir am Druckpunkt anfühlt. Dieser Druckpunkt wird sich dann leicht verändern, einfach in der Höhe auf der Bar. Und diese drei Dinge in Kombination, die spürt man total. Das kann bei manchen Kites vielleicht auch nicht so ausschlaggebend sein, aber manchen ein Unterschied von Tag und Nacht sein. Und da kann man gerne mal rumspielen. Wir können auch nochmal in die Notes hier packen, was dann was bedeutet. Dann könnt ihr das nachlesen, falls man sich das nicht merken kann. Und ihr könnt alle mal so eine kleine Hausaufgabe machen. Schaut euch mal so ein Bild von einem Kite an, vielleicht auch von so einem Tipp und von diesen Anknüpfpunkten. Und dann probiert mal technisch gesehen das, was ich gerade erklärt habe, nachzuvollziehen. Wenn ihr das einmal verstanden habt, wie das technisch funktioniert, warum weiter in kleinerer Drehradius, warum höhere Bauanhaltekräfte, warum mehr Power, wenn ihr das einmal versteht, und da schaut euch bei mehr Power und Bauanhaltekräfte gerne an nochmal, wie funktioniert überhaupt Power, Depower in einer Bar, wie funktioniert mein Adjuster technisch, dann könnt ihr darauf auch schließen, wenn ihr das einmal verstanden habt technisch, werdet ihr es nie wieder vergessen, weil wenn ihr euch fragt, was der das macht, dann probiert ihr einfach wie so eine Matheaufgabe, wo ihr wisst, ah, mit dem Verfahren löse ich es jetzt, überlegt ihr euch, wie das denn technisch funktioniert und plötzlich kommt ihr drauf, oh, muss ich jetzt nach außen oder nach innen knüpfen. Puh, das war ein sehr weiter Exkurs zur Praxis davon.
Das heißt, wenn man es runterbricht, kann man dann hergehen und dann sagt ein Entwickler, boah, schreib bitte Turning Speed drauf und der andere sagt zum Marketing, schreib doch bitte Soft, Medium, Hard drauf.
Richtig, schrecklich, oder? Jetzt bin ich ja komplett verwirrt. Warum stehen denn jetzt nicht überall drei Sachen drauf? Weil das verändert ja drei Dinge. Das ist Fakt, da kann niemand widersprechen. Drei Dinge verändere ich und man schreibt nur eine drauf. Wahnsinn. Naja, also Kites haben ja allgemein so schon Eigenschaften vom Trim her und vom Shape. Also da gibt es Kites, die haben ein bisschen mehr und weniger die Power zum Beispiel. Also da ist der Unterschied zwischen ich power meinen Kite an und die power ihn ist riesig. Da gibt es dann Kites, die haben das ein bisschen weniger, da ist das nicht so groß, der Unterschied. Dann gibt es Kites, die drehen sowieso schon richtig schnell. Da gibt es Kites, die drehen ganz langsam, vielleicht sowieso. Und dann gibt es Kites, die haben ganz hohe oder ganz geringe Bau- und Haltekräfte. Und ich würde sagen, klar, es ist so ein bisschen Marketing oder auch, was der Entwickler sich dabei gedacht hat, weil jeder dieser Punkte wird ausengineert, ja. Man nimmt jetzt nicht einfach diesen Mittelpunkt und dann näht man links und rechts eine Schlaufe dran, sondern man testet schon wirklich, okay, wie funktioniert dieses Setup jetzt? Und probiert dann alle drei oder sein Kite so zu bauen, dass einfach alle drei Punkte gut funktionieren. Und wenn man so das Gefühl hat, zum Beispiel, Beispiel, ich habe jetzt einen Kite, der hat einfach von Haus aus, hat der recht hohe Barkräfte. Dann konzipiere ich meine Anknüpfpunkte am besten so, weil je nachdem, wie du die auch noch in der Achse so ein bisschen drehst, die Linie, auf denen die geknüpft sind, veränderst du dann mal mehr den Drehradius, mal weniger, aber vielleicht dann mit dem Umknüpfen noch viel mehr das Power-Depower-Verhalten. Also das Verhältnis von diesen drei Punkten ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo die angenäht sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kite habe mit hohen Bau- und Haltekräften, dann denke ich mir, okay, das wäre jetzt voll cool, wenn jemand per Knopfdruck sozusagen einfach diese stark spürende Eigenschaft ein bisschen verändern könnte. Zum Beispiel auf weniger Haltekräfte. Also engineere ich meine Anknüpfpunkte da so, dass dieser Kite an diesem einen Setting, dann in dem Fall außen am Kite, viel geringere Bau- und Haltekräfte hat und dass ich diesen Unterschied auch im besten Fall wirklich spüre. Kann sein, dass dann der Ausschlagpunkt zum Beispiel auf diese anderen beiden Eigenschaften nicht mehr so stark ist. Das ist ganz, ganz individuell zu sehen, aber das kann ich zum Beispiel machen. Oder ich habe einen großen Leichtwind-Kite und der dreht halt, also der hat halt voll viel Leistung und fliegt echt geil an den Windfenster ran, aber der Drehradius, der lässt echt zu wünschen übrig. Also kann ich so machen, dass ich diesen anderen Punkt jetzt so gut baue, dass der Drehradius um einiges besser wird und so kann ich das Ganze so ein bisschen steuern und so schreibe ich dann, habe ich das Gefühl zumindest, hat mir noch keiner bestätigt, aber kann man eigentlich recht gut heraussehen bei den verschiedenen Marken und in dem, was sie draufschreiben, schreibe ich immer das drauf, wo ich denke, die Veränderung könnte der Kite oder könnte der Kunde für den Kite sich am meisten wünschen und verändern wollen. Und manche schreiben dann auch A oder B.
Und dann kann man in der Beschreibung nachlesen, welche von den Einstellungen. Eine
Bedienungsanleitung. Jeder euer Kite hat eine Bedienungsanleitung. Lest die mal durch. Das ist oft recht,
interessant.
Recht lustig.
Ja. Cool. Hey, das war schon richtig viel. Ich bin eigentlich mit den Fragen zum Großteil durch. Viele wurden auch natürlich so nebenbei beantwortet. Jetzt noch ganz kurz zum Abschluss.
Warum fliegt Fragen. Prinzipiell jetzt ein Filmstrutter?
Nein.
Schieß los.
Nein. Jetzt möchte ich wissen, runtergebrochen, Aspect Ratio, was ist das?
Wow. Jetzt gehen wir nochmal ganz tief rein.
Nein, ganz kurz möchte ich es wissen.
Die Aspect Ratio, das haben wir bei allen möglichen Fluggeräten oder jetzt zum Beispiel auch bei Foils und das ist ganz einfach runtergebrochen, ist es einfach das Verhältnis der Länge eines Kites zur Tiefe des Kites. Und da kommt dann eine Kennzahl raus, zum Beispiel 0,5 oder 3,4. Und die sagt dir dann einfach an, wie gestreckt ist dieser Kite oder wie nicht. Und da gibt es zum Beispiel bei den Gleitschirmen die ganzen Marken, die geben die auch dann zum Beispiel online an. Bei den Kite-Herstellern wird das ein bisschen weniger. Aber da gibt es halt Kites mit einer hohen Aspect Ratio, sagt man dann, also mit so einem sehr hohen Faktor, also einer hohen Kennzahl, die sind dann halt sehr gestreckt. Und dann gibt es halt Kites mit einer geringeren Aspect Ratio, die sind nicht so gestreckt. Also ein Kite, der zum Beispiel 10 Meter lang ist und 1 Meter tief, der hat eine hohe Aspect Ratio. Und ein Kite, der zum Beispiel 5 Meter breit und 5 Meter tief ist, der hat eine ganz kleine Aspect Ratio.
Und was interessiert mich das jetzt als Kiter, Kiterin? Ob ich eine hohe Aspect Ratio habe?
Stimmt, das ist ja viel wichtiger. Das interessiert dich, weil wenn du eine hohe Aspect Ratio hast, bekommst du wieder verschiedene Flugeigenschaften. Und was das vor allem macht, ist, eine hohe Aspect Ratio gibt deinem Kite wieder mehr Leistung. Er kommt auf eine höhere Fluggeschwindigkeit und er wird aerodynamisch etwas effizienter, sodass er weiter an den Windfensterrand kommen kann. Was noch oft dazu kommt bei Kites mit hoher Aspect Ratio, ist, dass die recht flach gebaut sind. Das heißt, angenommen, ich lenke diesen Kite jetzt auf 12 Uhr über meinen Kopf, da zeigt ganz viel Fläche dann ganz gerade nach oben und all diese Fläche kann ich zum Abheben und zum sicher runterschweben nutzen. Jetzt gibt es Kites mit einer geringeren Aspect Ratio. Diese Kites, die haben, wenn die auf 12 Uhr stehen, einfach nicht so viel Fläche, aber dafür haben die andere tolle Eigenschaften. Und zwar mit so einer geringeren Aspect Ratio ist der Kite auch meistens dann so ein bisschen mehr aufgebogen. Und die können einfach viel besser sich im Raum bewegen. Also die können viel besser eingelenkt werden. Die sind viel schneller im Drehen und auch viel präziser da drinne. Wohingegen die Kites mit dieser großen Aspect Ratio, die viel langsamer sich bewegen lassen, was jetzt das Drehverhalten angeht. Also wenn ich einlenke. Und das ist das, was die ersten merken, wo sie sagen, der Kite ist wie ein Traktor. Zum Beispiel, wenn sie einen Kite mit einer hohen Aspect Ratio fliegen. Und wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr mal online recherchieren, auch als Hausaufgabe, da gibt es ein Phänomen, das nennt sich projizierte Aspect Ratio, weil es gibt ja zum Beispiel dann auch von früher die C-Kites, das ist jetzt schon ein bisschen advanced, da gab es ja die C-Kites und wenn ich so einen C-Kite flach auf dem Boden zum Trocknen lege, dann hat der eine riesige Aspect Ratio. Wenn der plötzlich am Himmel steht, dann ist das ja aber eigentlich so voll klein und pummelig und wenn der auf 12 Uhr steht, zeigt gar nicht so viel Fläche nach oben. Da gibt es noch die projizierte Aspect Ratio. Könnt ihr euch vorstellen, der Kite steht auf 12 Uhr, von oben scheint die Sonne drauf, dieser Kite wirft einen Schatten und da lege ich jetzt mein Lineal an und berechne das Verhältnis von Länge zu Tiefe des Kites und die Aspect Ratio, die ist dann vor allem für dich nutzbar. Das ist dann zum Beispiel die, die du hast, wenn der Kite über dir steht und du schauen möchtest, wie gut der jetzt springt. So viel zum Exkurs.
So, Henning, jetzt nochmal, ich kann mich erinnern, ich war in Ägypten und dann haben wir darüber gesprochen. Es gibt ja beim Kite, und das ist jetzt so die letzte Frage, die ich habe oder die mir für heute einfällt, beim Kite gibt es ja die Bridles oben. Ne? Und dann spricht man von einer Fixed Bridle und von nicht Fixed Bridles, also Kites mit Umlenkrollen, ne? Die nicht fix sind, ne? Wo sich all das ganze System da oben bewegt. Oder Bridles sind die Waageleinen, die vom Schirm weggehen quasi. Was ist der Unterschied zwischen so einer Fixed Bridle und einer Bridle mit Pulley?
Eine Fixed Bridle, das ist ganz schön zu sagen, die hat quasi einfach eine feste Geometrie. Da sind ja so verschiedene Dreiecke drin, das kann ich gleich nochmal kurz ein bisschen erklären. Und ja, diese Dreiecke da drin, diese Winkel, einfach dieses Netz, stellt euch vor, das ist wie so ein Fußballnetz, das wird immer in einer bestimmten Form bleiben. Und wenn sich diese Form bewegt, dann werden auf einmal Leinen durchhängen und auf anderen ist mal mehr Spannung, einfach weil dieses Netz an sich, das ist in sich nicht irgendwie dehnbar oder flexibel. Wenn ich jetzt so eine Umlenkrolle da reinpacke, dann kann sich dieses Netz in sich bewegen und verwinden sozusagen. Und so ist egal, wie ich jetzt Winkel da oben verändere, bleiben zum Beispiel immer alle Leinen gleich auf Spannung. Und warum ist das denn so wichtig? Naja, also früher hatten ja Kites auch gar keine Bridle. Ne? Man hatte diese C-Kites, da hat man das Tipp gehabt, da hat man vorne die Frontline, daher kommt der Begriff noch, also deine Zugline, die heutigen hast du vorne festgemacht am Tipp und dann deine Lenkline, die hast du dann hinten festgemacht und dann durch so ein bisschen den Winkel von den Tipps hatte man dann so ein bisschen was, was man damals lächerlicherweise Power und Depower genannt hat. hat man sich irgendwann überlegt, Mensch, das kann man besser machen, gerade, dass man diese Winkel verändert, dass man den Kite besser power-depowern kann. Und da hat man angefangen, diese Anknüpfpunkte deiner Zugleinen, die vorne an der Fronttube festzumachen. Und da jetzt hat man sich überlegt, ja, welchen Punkt nehme ich denn da? Vorher am Tipp war einfach, was mache ich denn da jetzt an der Fronttube? Und da kam man drauf, ja, da nehme ich so nicht zwei, nicht drei, sondern im besten Fall mal mindestens 4 Punkte pro Seite, wo ich dann da so Anknüpfpunkte festnagel und von diesen 4 Punkten läuft dann quasi oder laufen die Leinen zusammen wieder zu einem weiteren Anknüpfpunkt und da kommt deine Leine ran. Okay? Und jetzt ist das Problem, so einfach ist das nicht, weil was dann ja anfängt, ist der Kite, der bewegt sich da drinnen, diese Waageleinen quasi, die ziehen den Kite zusammen oder auch nicht. Und das ist ganz wichtig, dass das alles richtig schön ausingeniert ist, weil was passiert denn darüber? Ja, darüber nimmst du die Kraft vom Kite. Also das ist das so ein bisschen, wenn du jetzt überlegst, von Kite zu dir die Kraft, das ist dasselbe wie beim Reifen zwischen Auto und Straße. Also da findet die Kraftübertragung statt, durch diese Leinen. Und wenn du jetzt 4 Anknüpfpunkte hast, dann ist das ganz wichtig, dass alle 4 Anknüpfpunkte auch funktionieren pro Seite. Dass Energie über alle 4 weitergegeben werden kann. Wenn ich jetzt dieses Netz, und ihr könnt das ja mal aufmalen oder mit Wolle euch so ein Netz spannen, 4 Anknüpfpunkte zu einem, wenn ich jetzt dieses Netz nach links oder rechts ziehe zum Beispiel und ich diese Winkel verändere, dann werden auf einmal die äußeren oder die inneren Leinen dieses Netzes, die werden durchhängen. Und plötzlich habe ich einfach nur noch 3 Anknüpfpunkte. Und das ist ja völliger Schwachsinn, weil da hätte ich mir auch sparen können. Du brauchst ja diese Anknüpfpunkte. Umso mehr Anknüpfpunkte du hast, desto mehr Fläche kannst du quasi Kraft und desto effizienter kannst du Kraft vom Kite abgreifen. Und wenn diese Punkte alle schön auf Spannung sind, dann supportet das auch die Form und die Struktur des Kites. Das heißt, es ist ganz wichtig jetzt, dass da nichts oben drinne durchhängt, weil dann verliert mein Kite da an Stabilität und ich verliere an Kraftübertragung. Und das merkt man dann da drinne, dass zum Beispiel, wenn mein Kite dreht und ich ihn hin und her lenke, dass die Kraftentfaltung ist nicht mehr so gut vorhersehbar und man hat irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas macht hier einfach keinen Sinn. Und so gibt es dann Kites, die fühlen sich ein bisschen runder an dabei, ein bisschen weniger rund. Und das Ganze kann man über dieses Setting steuern. Man hat dann irgendwann mal angefangen, nicht nur 4 Anknüpfpunkte pro Seite zu nehmen. Man hat dann angefangen, zum Beispiel 6 oder mittlerweile bei den Competition Kites 8 zu nehmen. Dadurch kriegt der Kite natürlich mehr Stabilität. Jetzt ist aber das Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel so 8 Anknüpfpunkte habe oder auch 6, da habe ich ja wieder mehr Leinen und wenn sich der Kite verformt, hängen wieder einige durch. Und da hat man dann damals angefangen, Umlenkrollen da reinzubauen, damit diese Umlenkrollen diese Winkel ausgleichen und dieses gesamte Netz an Waageleinen da oben am Kite immer alle auf Spannung hält, sodass gleichmäßig die Kraftübertragung stattfinden kann. Und wann bewegt sich denn dieses Netz? Das ist eigentlich recht einfach. Wenn ich jetzt meine Bar nach vorne schiebe, dann spreizt es mein Kite so ein bisschen auf. Der hat so mehr Luft und den kann es mehr aufspreizen. Und dann verändert sich auch natürlich das Verhältnis der Anknüpfpunkte in der Höhe und das verändert dann dieses Netz an Waageleinen. Wenn ich jetzt meine Bar anziehe, zieht es mein Kite zusammen und das verändert dann auch irgendwie so ein bisschen die Struktur von diesem Netz. Und so ist es so, wenn ich meine Bar anziehe, da kommt der Anknüpfpunkt meiner Zugleine, der kommt weiter an die Tipps heran. Wenn ich meine Bar nach oben weggehe, dann kommt dieser Anknüpfpunkt weiter weg. Und das ist blöde. Dieser Anknüpfpunkt, der geht immer weiter zum Tipp hin und weiter weg. Und dadurch habe ich dieses Problem, dass dann so Leinen im Netz entweder schlaff hängen oder also auf einer Seite schlaff hängen und auf der anderen nicht oder halt umgekehrt. Und wenn ich jetzt eine Umlenkrolle da unten reinpacke, wie man das jetzt bei vielen Kites kennt, dann kann diese Umlenkrolle diesen Unterschied zwischen die Tipps klappen so ein bisschen ein, wenn ich die Bar anziehe und die Tipps klappen auf, wenn ich meine Bar wegschiebe, die können dann diese Verhältnisse ganz easy ausbügeln. Und so habe ich immer eine schöne, homogene Bridle, auf der immer überall Spannung drauf ist. Und ich kann da Kräfte und Lenkkräfte übertragen. Und jetzt haben wir einen Trend, oder? Früher hatten ganz viele Kites, ganz viele Umlenkrollen. Vor allem die 5-Strutter. Weil die haben eine, und jetzt könnt ihr euer erlerntes Wissen anwenden, die haben ja eine hohe Aspect Ratio. Die sind weit gestreckt. Und was macht das mit so einem Kite, wenn ihr da jetzt die Bar vorschiebt und anzieht und einlenkt? Der wird sich ein bisschen mehr sehr wahrscheinlich so verwinden und so der Unterschied zwischen der Kite spreizt sich auf und den zieht so zusammen, der ist ein bisschen größer, als wenn dann so ein Kite ein kleinere Aspect Ratio hat und der ist so ein bisschen gedrungener. Das heißt, bei so Kites mit einer hohen Aspect Ratio ist es echt ein Ding, dass der sich so verwindet und dann die Bridles zum Beispiel an bestimmten Anknüpfpunkten durchhängen. Und das ist ein Problem. Und da hat man dann früher immer Umlenkrollen reingebaut, um das auszugleichen. Und jetzt merkt man irgendwie auch die ganzen 5-Strutter, die verlieren ihre Umlenkrollen mit der Zeit. Warum denn? Warum will ich die loswerden? Naja, irgendwas, was da oben so rumfährt in deinem Kite und sich bewegt, das spürst du auch, weil das ist ja natürlich dann nicht direkt, sondern ist so ein bisschen schwammiger. Und es ist cooler, wenn es so ein bisschen direkter ist, wenn diese Umlenkrollen rausfliegen und man es aber schafft, dass keine dieser Leinen, egal wie der Kite sich verbindet, durchhängt, dann hast du voll die knackige Kraftübertragung und das spürst du auch. Und jetzt hat man ja zum Beispiel hochwertigeres Dacron oder ein Laminat wie Alula und plötzlich bewegen sich Kites nicht mehr so. Oder du kannst sogar steuern, wo sie flexen und wo nicht. Und wenn du die so stabil baust und mit so einer, genau, wenn du sie so stabil baust, dass sie sich nicht verwinden, kannst du auch plötzlich mehr Anknüpfpunkte, zum Beispiel so eine 8-Punkt-Bridle reinpacken, die dann ganz viele gute Eigenschaften hat. Und obwohl das jetzt so 8 verschiedene Punkte sind und dieses Netz wird ein bisschen größer und komplizierter, hängt da nichts mehr durch, weil der Kite sich gar nicht erst verwindet. Und so haben einige Kites in den letzten Jahren ihre Umlenkrollen verloren. Da gibt es aber noch welche, die haben welche und die das richtig, richtig gut machen. Da fallen dir und mir gerade bestimmt ein paar Kites ein. Ich sehe es schon an deinen Augen. Genau. Da ist wieder wichtig, nicht zu sagen, Umlenkrollen sind schlecht oder Umlenkrollen sind gut, sondern die Eigenschaften, die damit einhergehen, die sind einfach unterschiedlich. Und wie du das für dich und deine Needs, die du hast an einen Kite, interpretierst, das bleibt vollkommen dir überlassen. Aber da geben wir dir gerne beim Kites-Test ein bisschen Hilfestellung, weil wenn du auf ein paar Sachen da achtest und ich hänge dich back-to-back an zwei verschiedener solcher Kites, bin ich mir ganz sicher, dass du das spürst.
Sehr cool. So, finde ich, schließt sich extrem schön der Kreis. Wo wir gestartet sind mit einer Frage, hat da jetzt ganz gut geendet. Der Kreis schließt sich. Und ich glaube, es ist ganz cool durchgekommen mit deinen Feuerwerken, die du im Kopf hast, wie das dann da unten aus deinem Mund heraus sprüht quasi. Und hat mir eigentlich von Minute 1 immer schon sehr getaugt. Und es ist immer schon auch durch dich Dinge dann nochmal anders verstanden. Und das ist das Coole, du gibst das ja nicht nur an Leute weiter, die auf Kitecamps kommen, sondern auch an unsere ganze Coaches. Und da ist mittlerweile Wissen nochmal mehr gestiegen. Hey, das war die erste Folge zwischen uns beiden. Vielen Dank, dass es funktioniert hat. Ich übergebe aber jetzt dir das Schlusswort. Einfach.
Vielen Dank. Ich sag danke. Ich probiere jetzt noch all diese Dinge in meinem Kopf zu verarbeiten, zum Beispiel, wie ich euch nochmal erkläre, dass wenn du Umlenkrollen im Kite hast, das richtig cool ist, weil wenn du überpowered bist und deine Bar ist ganz weit vorne, dann kannst du damit immer noch richtig cool präzise lenken. Und warum das so ist, das könnt ihr euch ja mal als Hausaufgabe überlegen. Und welcher Kite das zum Beispiel macht. Das probiere ich zu verarbeiten. Und dann sage ich danke. Ich bin vor allem froh, dass ich das alles mal wieder abladen durfte, weil in den letzten Camps habe ich zum Beispiel nicht so viel gecoacht, weil ich einen anderen Arbeitsauftrag hatte. Und das fühlt sich gerade einfach ganz, ganz richtig an, all diese Sachen endlich mal wieder loszuwerden und ganz toll, sich darüber Gedanken zu machen. Und weil ich das so gerne mache und weil ich immer dankbar dafür bin, wenn ich dieses Wissen, was wir uns angeeignet haben, nur durch Ausprobieren meistens und Schlussfolgern, wenn ich das weitergeben kann, vor allem in dieser Dreidimensionalität und der Nachvollziehbarkeit, da freue ich mich immer riesig drüber und ich glaube, das spürt man auch. Und weil du das miterleben möchtest, dann kannst du ganz einfach mit auf eins unserer Camps kommen. Was würde ich da empfehlen? Ich würde für dich Dänemark empfehlen, weil ich da einfach ganz gerne Workshops in diesem kleinen süßen Ferienhaus gebe. Oder Sizilien ist auch so eine Destination, wo es manchmal wirklich richtig, richtig coole, lange Workshops an dem Pool gibt. Die Workshops, die bekommst du in jedem unserer Camps, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du jetzt all diese Dinge, über die wir geredet haben, wenn das alles neu für dich war und du hast ein bisschen Lust auf mehr, dann sind das so Camps, die ich dir empfehlen würde. Das ist so Dänemark, Tunesien, Ägypten und Sizilien. Da wirst du am meisten von diesen Dingen noch weiterhin lernen, einfach weil ich dann glaube, dass du an einem bestimmten Level in deiner Kite-Karriere gerade bist, wo dir diese Spots sehr, sehr gut tun, weil wir haben ganz konstanten Wind, glattes Wasser, machen tolle Workshops und ganz tolle Kite-Sessions. Und da würde ich mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und wenn nicht, dann darfst du mir trotzdem jederzeit auf Instagram oder in einer unserer WhatsApp-Gruppen schreiben. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.